Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Im Juni 2022, 4 Monate nach Russlands Angriff auf die Ukraine, lautete die Hauptfrage auf der Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation WTO in Genf, wie trotz der Produktionsausfälle bei ukrainischem Getreide die Welt versorgt werden könne. Am Montag steht in Abu Dhabi die nächste WTO-Ministerkonferenz an. Francisco Mari ist Experte für Ernährungssicherheit und Welthandel bei der evangelischen Hilfsorganisation Brot für die Welt. Von ihm wollte ich wissen, ist die Versorgung der Welt mit Nahrungsmitteln in den letzten 2 Jahren sicherer, besser geworden?
Ja, das kann man so sagen. Hat wahrscheinlich nicht jetzt unbedingt mit dem Beschluss der WTO damals zu tun, sondern dass erstaunlicherweise das Istanbuler Abkommen, was damals die Lieferung durch das Schwarze Meer ukrainischen Getreides gesichert hatte, obwohl das ausgelaufen ist und Putin nicht verlängern wollte, trotzdem eben Getreide aus der Ukraine geht und auch die Preise sich stabilisiert haben, eigentlich auf dem Stand vor der Krise und auch vor Covid, sodass die Länder, die nach wie vor abhängig sind, inzwischen wieder zu normalen Preisen vor allem Getreide einkaufen können. Was Energie angeht und Dünger, das bleibt momentan relativ hoch, was gerade in diesem letzten Sommer durchaus bei vielen Bäuerinnen und Bauern eben zu Ernte Minderungen geführt hat, aber das ist jetzt sozusagen weniger irgendeinem handelspolitischen Problem zu schulden, sondern insgesamt hohe Energiepreise.
2022 hatten ja als Reaktion auf den Preisanstieg auf den Weltmärkten beispielsweise Indien und noch über 40 andere Staaten Ausfuhrhürden für heimisches Getreide verhängt, um im eigenen Land die Ernährung zu sichern. Eigentlich sind ja Exportbeschränkungen laut Welthandelsregeln verboten. Haben jetzt diese Maßnahmen mehr geholfen oder mehr geschadet?
Sie sind ja nicht verboten, sondern gerade in Krisen ja erlaubt. Also in Ernährungskrisen, das steht ja so auch im WTO-Abkommen. Sie dürfen halt eben nicht missbraucht werden. Aber sie haben eigentlich keine Rolle gespielt. Es hat eine Zeit lang ja Kritik an Indien gegeben. Wir haben diese Kritik nicht verstanden, weil es natürlich gerade Indien versteht, durch die Förderung ihrer Bäuerinnen und Bauern Getreide aufzukaufen und der ärmeren Bevölkerung dann subventioniert zur Verfügung zu stellen. Wenn bei hohen Preisen die Bäuerinnen und Bauern gar nicht dem Staat abliefern, sondern irgendwelchen Händlern, die das auf dem Weltmarkt verkaufen, zu günstigeren Preisen, dann fehlt natürlich das Getreide für die Verteilung an ärmere Schichten. Deswegen hat dann damals Indien einen Riegel vorgeschoben. Das war aber nur sehr, sehr kurz zeitig, ja, weil dann wirklich da die Situation entspannt wurde, weil erstmal das Abkommen abgeschlossen wurde mit der Ukraine oder mit Russland, besser gesagt. Und das hat eigentlich, und die anderen Einschränkungen betrafen, waren Ghana hat, glaube ich, einheimisch Maniok-Ausfuhren, also sehr gering. Also eigentlich hat das keine Rolle gespielt, auch nach der Kritik der WTO, das nicht zu tun.
Der Welthandel hat ja vielerorts zu niedrigen Nahrungsmittelpreisen geführt, andererseits aber auch Länder abhängig von Lebensmittelimporten gemacht. Eine wichtige Forderung auf der Welthandelskonferenz in 2022 war, sinnvolle Vorschläge zu machen, wie Entwicklungsländer unabhängiger von Nahrungsimporten werden. Gibt es die?
Also das, denke ich, war der große Weckruf, auch nach 2022. Das steht ja auch in der Ernährungssicherungsentwurf auch erstmalig drin, dass das auch unterstützt wird, was ja eigentlich gegen den Welthandel spricht, aber dass eben Länder unterstützt werden sollen, auch G20 haben das gemacht, unterstützt werden sollen, ihre eigene Nahrungsproduktion so auch nachhaltig zu entwickeln, dass sie eben vom Weltmarkt unabhängig werden, zumindest bei Grundnahrungsmitteln, bei günstigen Grundnahrungsmitteln. Da gab es ja in der Folge zum Beispiel zu Beginn des letzten Jahres eine große Konferenz der afrikanischen Agrarministerinnen und Minister, auch bei den Agrarministertreffen in Deutschland. Immer im Januar ist diese Einsicht gewachsen, sowohl, dass man nicht Märkte erobern soll, der Entwicklungsländer, als auch, dass man unterstützen soll, diese Länder, und zwar eben nicht nur mit viel Dünger, Saatgut und sonst etwas, sondern tatsächlich auch, dass nicht einfach gewechselt wird von der Weizenimportabhängigkeit in eine Düngemittelimportabhängigkeit, wie sie Russland zum Beispiel auch ausgenutzt hat durch ihren Stickstoffdünger, sondern dass tatsächlich auch die Produktionsform durch Agrarökologie mit organischem Dünger die Abhängigkeit reduziert, unabhängiger wird, auch gesünder ernährt werden kann und kostengünstiger.
Aber wären dann auch Importe zulässig? Also dürften dann die Regierungen ausländische Weizenimporte beschränken?
Theoretisch können ja Länder bis zu einem gewissen Prozentsatz, den sie bei der WTO-Gründung hinterlegt haben, das ist das sogenannte gebundene Zoll, ja ihre Zölle erhöhen. Senegal macht das auch, zum Beispiel bei Mehl. Also sie lassen eher Korn rein, weil sie selber Mühlen haben und verarbeitetes Mehl hat einen hohen Zollsatz. Manche Staaten bei Geflügelfleisch zum Beispiel machen ganz radikalen Schnitt und lassen überhaupt keinen Import zu. Das ist nicht ganz regelkonform, obwohl die Begründungen anders sind. Aber das tun Länder natürlich, um ihre eigene Produktion zu schützen. Kenia macht das mit Milch zum Beispiel, sehr hohe Zölle für Milchpulver. Und das wird natürlich sicher zunehmen, bis zu dem Punkt, wo natürlich auch die Bevölkerung und andere sich wieder an ihre Nahrung gewöhnen und auch so viel produziert wird, dass diese lokale Produktion auch konkurrenzfähig ist gegenüber Importen.
Als ein Erfolg der WTO-Konferenz von 2022 gilt der Beschluss über ein Abkommen gegen schädliche Fischereisubventionen, also gegen Preisdumping auf Kosten der Natur, was die Überfischung befördert. Falls Mauretanien seine Fischbestände durch subventionierte fremde Fischereiflotten als gefährdet ansieht, könnte es also den Entsendestaat vor dem WTO-Schiedsgericht verklagen und gegebenenfalls auch Strafzölle gegen diesen Flottenentsendestaat verhängen. Wo stehen wir heute mit diesem Abkommen?
Das ist ja ein merkwürdiges Abkommen, weil es ist nicht fertig und trotzdem beschlossen. Zwei der drei Hauptkapitel in diesem Abkommen sind beschlossen. Das ist der Beschluss gegen schädliche Subventionen bei der illegalen Fischerei und bei überfischten Fischgründen, also gefährdeten Fischgründen, so heißt das. Da gibt es Maßnahmen, die eben Ländern unter bestimmten Bedingungen eben verbieten, Subventionen zu zahlen, die dazu führen. Das große Problem ist aber eben die Überkapazität. Es gibt zu viele Fangschiffe, die zur Überfischung führen. Sagen wir in Anführungsstrichen ganz normalen Überfischung, die auch legal passiert. Und das Kapitel wurde ausgenommen aus dem Abkommen. Deswegen muss das Abkommen weiter verhandelt werden. Und zwar sogar mit einer Zielsetzung wird es bis zur nächsten WTO-Sitzung 2026 in Kamerun nicht abgeschlossen, wird das ganze Abkommen außer Kraft gesetzt.
Das heißt, das Abkommen ist noch gar nicht in Kraft?
Dieser Beschluss von 2022 ist noch nicht in Kraft, weil bisher nur 70 Staaten der 164 Staaten in der WTO zugestimmt, also ratifiziert haben. Darunter auch große Staaten wie China vor ein paar Wochen, aber eben nicht zwei Drittel, was ja immer Bedingung ist, dass das Abkommen in Kraft tritt. Trotzdem wird jetzt seit zwei Jahren, dass dieser Artikel 5 in dem Abkommen, der nicht mit im Abkommenstext jetzt mit drin ist, weiter verhandelt, um diese Frage der Subventionen, die zur Überfischung führen könnten, abzuschließen. Und da gibt es großen Streit, vor allem um die Definition dieser Subventionen, die sind aufgelöste, da geht es um Subventionen für Boote, da geht es um Subventionen für Fanggerät oder für Treibstoff. Und wer darf sie gewähren oder unter welchen Bedingungen oder gar nicht gewähren, definiert man aufgrund der Fangmenge, also des Anteils an der weltweiten Fangmenge, definiert man auf der Grundlage der Höhe der Subvention, dass man sagt, die 10 am meisten Subvention gewährenden Länder bilden eben eine bestimmte Kategorie, die dann bestimmte Subventionen nicht geben dürfen. Oder schließt man die allgemeinen Wirtschaftszonen, also die eigenen Küstenländer, von diesen Regelungen überhaupt ganz aus, weil das sind sie selber schuld, wenn sie im eigenen Land überfischen. Aber das ist schwierig, weil viele dieser Fischschwärme natürlich auch in andere Länder wandern, benachbarte, also kann man das auch nicht machen.
Und welche Vorschläge liegen dann konkret auf dem Tisch?
Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe, die das verhandelt, hat ja gewechselt, ist ein Isländer jetzt, hat neue Vorschläge gemacht. Aber sie sind vor allem für Industrieländer natürlich nicht schlecht. Die Definition, wer trotzdem Subventionen zahlen kann, obwohl sie große Fangmengen haben, wurde so erweitert, dass wenn man selbst definiert, dass das, was man tut, nicht zur Überfischung führt mit seiner Fangflotte, weil man die wissenschaftliche Kapazität hat und sozusagen die Berichte der WTO liefern kann, dann darf man weiter subventionieren. Länder, die diese Kapazität nicht haben, weil sie weder die meeresbiologischen Boote haben, noch die Universitäten, also Entwicklungsländer, die bleiben ein bisschen außen vor, weil sie gar nicht belegen können. Das heißt, sie könnten jederzeit von einem Industrieland oder einem Nachbarland verklagt werden. Leute, was ihr da tut, das führt zur Überfischung. Und wenn die Klage verloren wird, könnten die Länder natürlich handelspolitische Maßnahmen. Die können sich dann auch irgendwas anderes als Fisch aussuchen, um die Länder zu bestrafen. Bei den ärmsten Ländern ist natürlich die große Angst, dass, wenn sie es nicht tun können, die Subventionen, die sie fortführen können für die Kleinfischerei, für die handwerklichen Fischer, die brauchen ja Unterstützung, die brauchen Kühlanlagen, die brauchen auch Treibstoffsubventionen. Die haben natürlich große Befürchtungen und wie auch alle unsere Partner von Brot für die Welt, dass quasi das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Das heißt, auch sie dürften dann nicht weiter diese staatliche Förderung bekommen und würden dann eben auch den Fisch nicht mehr ihrer Bevölkerung zur Verfügung stellen können. Und die Entwicklungsländer, die dazwischen liegen, wie Indonesien, also große Länder, die jetzt nicht zu den Ärmsten gehören, aber auch nicht zu den Industrieländern, Indonesien und Indien, die große Meere haben um sich herum, Philippinen mit hunderten von Inseln, die auch eine mittlere, also eine kleinere industrielle Fischerei haben, die haben natürlich am meisten Sorgen, weil sie müssen alles, sie müssen es beweisen, sie dürfen keine Subventionen, sie müssen sie notifizieren. Und die sind auch die größten Gegner also dieses Vorschlages der isländischen Regierung, diese Ausnahme für Industrieländer zuzulassen.
2022 drehte sich ein wichtiger Streitpunkt auf der Welthandelskonferenz in Genf um die Forderung, die Patente auf Covid-19-Impfstoffe auszusetzen. Denn die Erfindungen unterliegen ja erstmal dem Urheberschutz durch das WTO-TRIPS-Abkommen. Wo stehen wir da heute?
Also nach wie vor sind Südafrika und Indien die Vorreiter, die aber jetzt dabei sind zu fordern in der WTO, dass es einfach einen Auslöser gibt, der einen Automatismus, dass nicht 2 Jahre verhandelt wird. Jetzt hat die Pandemie natürlich so lange gedauert, dass es vielleicht hätte noch wirken können. Das können wir uns wahrscheinlich bei der nächsten Pandemie gar nicht leisten, dass viele Länder ihre Impfkapazitäten nicht hochfahren können, weil sie die Patente nicht kriegen, vor allem Entwicklungsländer nicht. Und es gibt ja innerhalb der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, ja Verhandlungen um einen Pandemievertrag, dass, wenn diese Pandemie dann erklärt wird, das ist die Forderung, die wir auch haben und auch viele Entwicklungsländer, sozusagen ein automatischer Auslöser eines zu verhandelnden Instrumentes innerhalb des TRIPS-Abkommens da ist, der nicht erst lange nach dem Waiver, also einer Ausnahme, verhandelt, sondern klipp und klar sagt, okay, die WHO hat die Pandemiesituation erklärt, also bedeutet das automatisch, dass die Patentrechte für diesen Zeitraum der Pandemie bei dem Impfstoff, der dafür notwendig ist, sofort auch in den Industriekapazitäten der Entwicklungsländer benutzt werden kann, um ihre Bevölkerung mit Impfstoffen zu versorgen.
Und das vorab aufgezeichnete Interview mit Francisco Mari, dem Welthandelsexperten bei Brot für die Welt, finden Sie auch in der App DLF Audiothek.